NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Wir liefern Ihnen heute Neues zu zwei bereits bekannten Skandalen, die allerdings immer größere Kreise ziehen. Die fragwürdigen Asylentscheidungen in Bremen und der Abgasbetrug bei Dieselfahrzeugen. Diesmal hat's Porsche erwischt. Außerdem in Italien hat die künftige Koalition jetzt ein Regierungsprogramm und in Texas gibt es einen Amoklauf an einer Highschool. Zunächst aber nach Sotschi in die Sommerresidenz der russischen Präsidenten. Dort hat Wladimir Putin heute Bundeskanzlerin Merkel empfangen. Und zwar mit einem Strauß weißer Rosen und mit einer breiten Palette von Streitthemen. Die Annexion der Krim, der nicht erklärte Krieg in der Ostukraine, die russische Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad, der übrigens gestern in Sotschi war. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber es gibt eben auch gemeinsame Interessen. Ganz aktuell will Deutschland wie Russland das Atomabkommen mit dem Iran retten. Nach ihrem Gespräch stellten sich die Kanzlerin und der Präsident gemeinsam der Presse. Welche Botschaften sie dabei zu verkünden hatten, fasst Markus Sambale zusammen.
Zur Begrüßung in der Sommerresidenz am Schwarzen Meer gab es weiße Rosen für Angela Merkel. Das russische Staatsfernsehen zeigte Bilder, wie Wladimir Putin der Kanzlerin den Blumenstrauß überreichte. Angela Merkel wechselte mit Putin und Regierungschef Medvedev einige Worte auf Russisch. Man kennt sich schon seit vielen Jahren. Was aber nichts am Streit über zentrale Konfliktthemen ändert. Putin und Merkel zogen sich zunächst zu einem Vier-Augen-Gespräch im Kaminsaal der Residenz zurück. Danach sagte die Bundeskanzlerin, Deutschland habe ein strategisches Interesse an guten Beziehungen zu Russland. Und sie fügte hinzu,
die deutsch-russische Zusammenarbeit muss sehr schwere Differenzen aushalten, manchmal auch sehr grundsätzliche. Aber wenn man Probleme lösen will, muss man miteinander reden. Und dann gibt es auch Themen, bei denen sind wir durchaus einer Meinung. Und das ist ja dann auch gut bei den vielen Fragen, wo wir auch nicht einer Meinung sind.
Kaum Bewegung war beim Ukraine-Konflikt zu erkennen. Erst vergangene Nacht waren in der Ostukraine 3 Zivilisten getötet worden. Merkel und Putin erklärten, am Vierer-Verhandlungsformat von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland festzuhalten. Ein neues Gipfeltreffen wurde aber nicht vereinbart. Mit der Ukraine verbunden ist auch das Thema Gaslieferungen. Die ukrainische Regierung befürchtet, als Transitland für Gas aus Russland auszufallen und Millioneneinnahmen zu verlieren, wenn die Pipeline Nord Stream 2 gebaut wird, die weiteres Gas direkt von Russland aus durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die Ukraine trotzdem Transitland bleibt. Russlands Präsident Putin signalisierte ein Entgegenkommen, stellte dabei allerdings eine entscheidende Bedingung. Nach der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gehen die Gaslieferungen über die ukrainischen Pipelines weiter. Ich habe mit der Bundeskanzlerin darüber gesprochen. Und ich möchte noch einmal verdeutlichen, diese Gaslieferungen werden fortgesetzt, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Große Durchbrüche hatte von Merkels Besuch in Sotschi niemand erwartet. Und es gab auch am Ende keine. Nicht beim Thema Syrien und auch nicht beim Atomabkommen mit dem Iran, das nach dem Austritt der USA in Frage steht. Wladimir Putin äußerte sich nur am Rande. Angela Merkel betonte, Deutschland und die anderen EU-Länder wollten an dem Atomabkommen festhalten. Noch am Abend reist Angela Merkel zurück nach Berlin.
Zum Treffen der Bundeskanzlerin mit dem russischen Präsidenten jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages aus Sotschi von Hermann Krause.
Schon 4 Tage vor dem Besuch der Kanzlerin hatte Wladimir Putin gezeigt, was er von europäischen Bedenken hält. Trotz aller Kritik an der Annexion der Krim weihte er die 19 Kilometer lange Brücke ein, die Russland mit dem Festland verbindet. Die Botschaft: Russland schafft Fakten, trotz oder vielleicht auch wegen der Kritik aus dem Ausland. Zu der Politik Putins gehört es, dass er seinen Landsleuten zeigt, wir sind stark und unabhängig. In die gleiche Richtung zielte seine Einladung an Bashar al-Assad, den syrischen Präsidenten, empfing er gestern Abend, also vor Angela Merkel. 15 Jahre kennen sich nun Angela Merkel und Wladimir Putin. So lange verhandeln und streiten sie um Positionen. Besser geworden ist das Verhältnis in den letzten Jahren nicht. Früher gab es 2-mal im Jahr Regierungskonsultationen. Diese Zeit ist seit der Annexion der Krim vorüber. Hinzu kommt der Krieg in der Ostukraine. Russland unterstützt nach wie vor die Separatisten, finanziell, politisch und militärisch. Eine Einsicht, dass sich Russland durch seine Politik von Europa entfernt hat, ist diesem russischen Präsidenten nicht eigen. Er sieht die Fehler nicht bei sich. Aber die Weltlage hat sich geändert. In Washington regiert ein unberechenbarer Präsident, der nach politischer Laune Verträge aufkündigt. Wer ihm nicht folgt, wird mit Sanktionen belegt. In Russland erinnert man sich gerne an die Achse Berlin-Paris-Moskau. Schröder, Chirac und Putin opponierten damals gemeinsam gegen den Irakkrieg. Leider aber hat sich das Verhältnis zum Westen so verschlechtert, dass eine Wiederholung ausgeschlossen ist. Angela Merkel bekannte sich zum Atlantischen Bündnis. Allerdings sind Putin und Merkel im Gespräch. Das Treffen war trotz aller Meinungsverschiedenheiten erfolgreich. In Sachen Nord Stream 2 vertreten Putin und Merkel gemeinsame Positionen, auch gegenüber den USA. Dies sicherlich ein positives Zeichen. Offene Gespräche mit unterschiedlichen Auffassungen, dies zeichnet den Dialog aus. Leider ist er viel zu selten geworden. Das heutige Treffen in Sotschi macht klar, Russland und Deutschland sind wichtige Partner in der internationalen Politik, von der Ostukraine bis hin nach Syrien. Die Politik Trumps, sein Ausstieg aus dem Atomabkommen, bietet einen Ansatz, diesen Dialog zu intensivieren und ihn öfter stattfinden zu lassen. Trotz Sanktionen, Moskau und Berlin sind aufeinander angewiesen und sich in vielen Punkten näher als Merkel und Putin sich zurzeit vielleicht eingestehen.
Hermann Krause kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer hat wann was gewusst? Diese geradezu klassischen Fragen werden immer lauter gestellt, mit Blick auf die Vorgänge in Bremen, in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Ginge es nach der FDP, würde der Bundestag einen Untersuchungsausschuss einrichten. Aber dazu brauchen die Liberalen noch die Unterstützung anderer Oppositionsparteien und die zögern noch. Es geht ja um den Vorwurf, dass in Bremen massenhaft Asylbewerber zu Unrecht ins Land gelassen worden sein sollen. Unabhängig von der politischen Auseinandersetzung will die Chefin der Bundesbehörde, Jutta Kort, jetzt alle Bremer Fälle überprüfen lassen. Martin Mayer mit den Einzelheiten.
Jutta Kort gibt sich gelassen. Nüchtern referiert die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die Fakten rund um die Pannen der Behördenaußenstelle in Bremen. Sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten. Einen Skandal könne sie nicht erkennen und vertuscht werde ebenfalls nicht, so Kort.
Ich kann Ihnen eins versichern, dass wir insgesamt die Vorgänge aufklären, sowohl die Unregelmäßigkeiten, die es in Bremen gegeben hat. Und selbstverständlich überprüfen wir auch, wie Verfahren in der Vergangenheit aufgenommen und bewertet wurden.
Heißt konkret, alle positiven Asylbescheide der Außenstelle Bremen ab dem Jahr 2000 werden noch einmal überprüft. Insgesamt geht es um 18.000 Fälle. Wie viele davon falsch sind, das wisse man in etwa 3 Monaten, so Kort.
Auch hier, das sage ich noch mal ganz ausdrücklich, gilt für mich der Grundsatz, dass die Qualität den Vorrang hat.
Dazu werde ein Bescheid von 2 Sachbearbeitern unabhängig geprüft. Die Teams werden regelmäßig neu zusammengesetzt, so die Behördenchefin. Es gebe keine Hinweise, dass es außerhalb Bremens größere Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Auch CSU-Innenminister Horst Seehofer versucht, den Ball flach zu halten. Im Bundestag lobte er gestern die Mitarbeiter des BAMF und schiebt eine mögliche politische Verantwortung für Fehler indirekt seinem Amtsvorgänger zu.
Deutlich vor meiner Amtszeit hat es Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle Bremen gegeben. Die Mitarbeiterin wurde vor meiner Amtszeit suspendiert. Und vor meiner Amtszeit hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.
Die laufen derzeit weiter. Es geht um die Frage, ob sich die Ex-Leiterin der Außenstelle Bremen bestechen ließ. Sie soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die keinen Anspruch darauf hatten. Die FDP will sich derweil nicht allein auf Staatsanwalt und interne Prüfer beim BAMF verlassen. Wir haben Seehofer schon lange gesagt, dass er einen Schritt vor einem Untersuchungsausschuss steht, macht der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Marco Buschmann, klar.
Diesen Schritt ist er mit seiner Parlamentsrede gegangen, indem er da überhaupt keine Einsichtigkeit gezeigt hat. Und deshalb werden wir dem Parlament einen Untersuchungsausschuss, der unter anderem die Vorgänge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Gegenstand hat, vorschlagen. Wir werben da um Zustimmung.
Noch allerdings ist diese Zustimmung dünn. Bislang will keine andere Fraktion einen Untersuchungsausschuss mittragen. Und allein kann ihn die FDP nicht durchsetzen. BAMF-Chefin Jutta Kort will sich zu diesen politischen Querelen nicht äußern. Sie setze darauf, dass die Vorgänge in ihrer Behörde aufgeklärt werden. Nüchtern und sachlich.
Wer so eine Regierung hat, braucht keine Opposition. Auch heute, am letzten Tag der Haushaltsdebatte, haben sich Vertreter der Großen Koalition widersprochen. Diesmal auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik. Konkret ging es dabei um die geplante Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Aus Berlin, Dirk Rodenkirch.
Großartige Bilanz oder Politikversagen. Die Meinungen von Regierung und Opposition zur Arbeits- und Sozialpolitik gehen weit auseinander.
Ich finde, in solchen Zeiten wie diesen macht Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik richtig Freude und Spaß. Und das lasse ich mir auch von der Opposition nicht kaputtreden.
Peter Weiß, CDU-Sprecher für Arbeit und Soziales, verweist im Bundestag auf die Rekordbeschäftigung, die niedrige Arbeitslosenquote und prall gefüllte Sozialkassen. Doch die gute Kassenlage weckt Begehrlichkeiten, die der neue Arbeits- und Sozialminister einfangen muss und will. Hubertus Heil von der SPD macht klar, es bleibt dabei, der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3% gesenkt werden.
Wir senken Beiträge aber mit Augenmaß, meine Damen und Herren.
Die Union hätte gerne mehr. 0,5% wurden mehrfach genannt. Auch CDU-Mann Hermann Gröhe findet:
Wir können mit Blick auf die Zahlen ehrgeiziger sein.
Gröhe meint damit die hohen Rücklagen der Arbeitslosenversicherung, die voraussichtlich weiter steigen. Minister Heil will das Geld aber zusammenhalten. Sein Ministerium hat teure Pläne.
Wir werden 4 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Menschen, die ganz lange aus dem Arbeitsmarkt sind, eine dauerhafte und langfristige Perspektive auf sozialversicherungspflichtige Arbeit mit dem sozialen Arbeitsmarkt zu gehen.
Die AfD wirft dem Sozialminister vor, ein sozialer Unruhestifter zu sein. Vor allem wegen der Ausgaben für die Hartz-IV-Leistungen. Zu viel davon gehe an Menschen, die nichts ins Sozialsystem eingebracht hätten, sagt René Springer von der AfD.
Rund 37 Milliarden Euro werden hier für 6 Millionen Leistungsempfänger eingeplant. 2 Millionen dieser Leistungsempfänger sind Ausländer. 1 Million davon sind sogenannte Flüchtlinge.
Während die AfD wie bei fast allen Gelegenheiten Zuwanderer als Kernproblem betrachtet, sorgen sich die anderen Oppositionsparteien um die Zukunft der Rente. Johannes Vogel von der FDP beklagt, dass die GroKo nun weitreichende Entscheidungen zur Rente treffen will und danach müsse sich die Rentenkommission Gedanken darüber machen, wie das bezahlt werden solle.
Das ist so, als würden Sie sich in ein Restaurant setzen, ein Menü bestellen und sich beim Dessert darüber Gedanken machen, wie Sie das überhaupt bezahlen wollen. Das ist unverantwortlich in der Rentenpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auch die Grünen befürchten, dass die Rentenpläne von Union und SPD unbezahlbar sind. Die Linke warnt vor einem steigenden Armutsrisiko für Neurentner. Hier müssten alle Alarmglocken schrillen.
Schon wieder gibt es an einer Highschool in Texas einen Anschlag. Nach Medienberichten hat es dabei mindestens 8 Tote gegeben. Was bislang bekannt ist, fasst Martina Butler zusammen.
Jungen und Mädchen laufen aus der Santa Fe Highschool in Texas. Nach Schulbeginn morgens um 7:45 gab es eine Schießerei, erzählt diese blonde, langhaarige Schülerin auf CNN.
We heard the alarms, everybody just, you know, started leaving. Everybody just thought it was a...
Wir haben den Feueralarm gehört. Wir sind, wie wir es gelernt haben, raus und dann hören wir auf einmal Schüsse und Explosionen und alle Lehrer haben nur gerufen, lauft, lauft. Es soll mehrere Tote geben. Einige Verletzte wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sheriff Ed Gonzalez.
Die Zahlen schwanken noch. Wir haben 8 bis 10 Tote, Schüler und auch Erwachsene.
Die meisten Opfer sollen Schüler sein. Nach Angaben des Sheriffs wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ein weiterer soll in Gewahrsam sein. Der Verdächtige soll nach ersten Berichten ein Schüler sein. US-Präsident Donald Trump sagte in einem ersten Statement, es sei ein absolut grauenvoller Angriff und er beobachte die Situation.
Meine Regierung ist entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Schüler zu schützen, Schulen zu sichern und dafür zu sorgen, dass Waffen nicht in die Hände derer geraten, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen.
Nach dem Amoklauf in Parkland im Februar hatte der US-Präsident umfangreiche Veränderungen angekündigt. Umgesetzt wurde am Ende so gut wie nichts. David Hogg, einer der Parkland-Überlebenden, schreibt nach dem aktuellen Amoklauf bitter auf Twitter:
Macht euch bereit für 2 Wochen Berichterstattung in den Medien über Politiker, die so tun, als wenn es sie betrifft. In Wirklichkeit wollen sie nur ihre Zustimmungswerte für die nächsten Wahlen hochtreiben.
Santa Fe ist ein Vorort von Houston. Hier leben rund 12.000 Menschen. An der High School sind jetzt Polizei und Ersthelfer im Einsatz, erklärt Sheriff Ed Gonzalez.
Die Polizei durchsucht die Schule gerade gründlich, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Schüler gibt, die verletzt sind oder sich noch verstecken.
Allein in diesem Jahr gab es schon mehr als 20 Schießereien an Schulen in den USA.
Martina Butler mit aktuellen Informationen von der Schießerei an einer Schule in Texas. Für viele Unternehmen ist das eine gefährliche Drohung. Wer weiter Geschäfte macht im Iran, wird von den USA bestraft. So will Washington seinen Boykott weltweit durchsetzen, nachdem Präsident Trump den Atomdeal mit Iran aufgekündigt hat. Vor allem, um kleine und mittlere Firmen zu schützen, ergreift die EU nun Gegenmaßnahmen. Sie hat ein Abwehrgesetz gegen die USA wiederbelebt. Über die nächste Eskalationsstufe im drohenden Handelskrieg, Kai Küstner.
Die EU rüstet sich für den Konflikt mit Trump, denn ein Handelsstreit mit den USA wegen des Iran-Atomabkommens bahnt sich bereits an. Washington wird nach dem Ausstieg aus dem Nukleardeal bald wieder Sanktionen in Kraft setzen, wovon auch EU-Firmen betroffen sein dürften, die weiter mit dem Iran Handel treiben wollen. Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um unsere europäischen Unternehmen zu schützen, vor allem kleinere und mittlere. Erklärte jetzt EU-Kommissionschef Juncker. Das Abwehrgesetz, auch Blocking-Verordnung genannt, soll Firmen ermutigen, weiter Geschäfte mit dem Iran zu machen. Denn sie können dadurch in Zukunft für Kosten und Verluste entschädigt werden. Das Mitte der 90er Jahre ersonnene und nun wiederbelebte Gesetz sieht in der Theorie sogar vor, dass Unternehmen bestraft werden können, wenn sie sich den US-Sanktionen beugen. Doch dass es so weit kommt, gilt als ausgeschlossen. Auch wenn die EU-Einzelstaaten bei ihrem Gipfel in Sofia für die Abwehrmaßnahme grünes Licht gegeben hatten, herrscht doch gleichzeitig große Skepsis vor, die Wirksamkeit betreffend, auch bei der Bundesregierung.
Ja, das ist die berühmte Anti-Blocking-Verordnung, wo man sehr genau prüfen muss, ob sie ihre Ziele erreicht oder am Ende nicht auch europäischen Unternehmen das Leben schwerer macht.
Gab Wirtschaftsminister Peter Altmaier im ZDF zu bedenken. Und auch ein EU-Offizieller gibt zu, die Zauberformel gegen US-Sanktionen gibt es nicht. Wir können aber versuchen, ihre Wirkung zu entschärfen. Großen Konzernen wie Siemens, Airbus, Daimler, die nicht vom US-Markt abgeschnitten werden wollen, dürfte die Verordnung jedenfalls kaum weiterhelfen. Kanzlerin Merkel sprach deshalb beim EU-Gipfel auch eher von Hilfe für mittlere und kleinere Unternehmen.
Aber in einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen bei entsprechenden Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika, da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren, glaube ich.
Jedenfalls soll die Blocking-Verordnung nach dem Willen der Kommission bis zum 6. August stehen. An diesem Tag treten die ersten US-Sanktionen wieder in Kraft. Ziel der EU ist es, die wirtschaftlichen Folgen für den Iran so gut es geht abzufedern und damit zu verhindern, dass auch Teheran das Abkommen verwirft und versucht, in den Besitz der Bombe zu gelangen. Ob das mit Hilfe des Abwehrgesetzes gelingt, ist fraglich. Zumindest aber senden die Europäer das Signal in Richtung Iran aus: Wir bleiben nicht untätig. Parallel zum Abwehrgesetz will die Kommission es der Europäischen Investitionsbank ermöglichen, EU-Geschäfte im Iran zu unterstützen. Dass es gewillt ist, im Energiebereich weiter mit Teheran zusammenzuarbeiten, unterstreicht Brüssel dadurch, dass es am Wochenende seinen zuständigen Kommissar Kanyete in den Iran schickt. Solange sich der Iran an das Abkommen hält, wird das auch die EU tun, die ja Architektin des Deals ist. So EU-Kommissionschef Juncker. Was den Zustand der transatlantischen Beziehungen betrifft, so spricht es jedenfalls Bände, dass die EU nun eine Verordnung wiederbelebt, die auch Abwehrgesetz genannt wird. Allerdings vergisst die Brüsseler Kommission in ihrer Mitteilung auch nicht zu erwähnen, dass die Vereinigten Staaten ein entscheidender Partner und Alliierter bleiben.
Das ist mal eine originelle Form der Regierungsbildung. Die beiden Koalitionspartner haben sich auf ein Programm verständigt. Die Parteimitglieder stimmen bis zum Sonntag darüber ab. Aber wer Chef der neuen Regierung wird, ist noch unbekannt. In Italien ist offenbar so manches möglich. Auch ein Regierungsprogramm, das souverän die Verschuldung des Landes ignoriert und schon jetzt im restlichen Europa und an den Finanzmärkten Besorgnis auslöst. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Eine neue Regierung hat Italien noch nicht. Noch immer sind viele Fragen offen, aber es gibt ein Programm. Heute sollen die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung online darüber abstimmen. Und Luigi Di Maio, der Chef der Partei, die keine sein will, ist so überzeugt vom neuen Koalitionsvertrag, dass sein Aufruf zur Abstimmung gleich mal mit dramatischer Musik unterlegt wurde.
Ciao a tutti.
Darin spricht er von einer neuen Ära, die beginnt, von mehr als 60 Tagen Arbeit, um die Wahlversprechen Wirklichkeit werden zu lassen. Und auch dank der Aktivisten der Fünf Sterne könne man jetzt Italien verändern. Das ist Neuland für Italiens Politik. Nicht nur, dass mit den Fünf Sternen und der Lega zwei Parteien miteinander regieren wollen, die viele eigentlich für inkompatibel gehalten hatten. Auch, dass die Vorhaben einer künftigen Koalition vertraglich festgehalten werden, gab es bisher nicht. Aber viele der Vorhaben sind teuer und es stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. So sollen italienische Arbeitnehmer künftig wieder deutlich früher in Rente gehen können, wenn sie entsprechend lang Sozialbeiträge abgeführt haben. Das Steuersystem soll radikal vereinfacht werden, mit nur noch zwei Steuersätzen von 15% und 20%. Ebenso ist ein staatlich gefördertes Grundeinkommen von 780 Euro im Monat geplant, verbunden mit Jobangeboten für Arbeitslose. In der Migrationspolitik steht das voraussichtliche Regierungsbündnis künftig für eine harte Hand und will die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen. Dabei setzt das designierte Regierungsbündnis auch auf Europa. Überhaupt sind die EU- und Euro-kritischen Passagen in dem Papier in den letzten Tagen deutlich abgeschwächt worden. Von einem Euro-Referendum ist nicht mehr die Rede. Nun heißt es, man wolle die Währungsunion neu justieren, beispielsweise den Stabilitätspakt neu verhandeln und das Europaparlament stärken. Vor allem fordern beide Parteien mehr Flexibilität für Italien und erteilen der Sparpolitik eine Absage. Am Wochenende wollen beide Parteien für das Regierungsprogramm werben und am Montag mit Staatspräsident Sergio Mattarella beraten. Spätestens dann stellt sich die Frage, wer die künftige Regierung anführen soll. Matteo Salvini, der Chef der Lega, stellte lediglich klar, weder er noch Luigi Di Maio.
I numeri sono numeri, quindi stiamo trovando una soluzione che metta d'accordo i milioni italiani che ci hanno dato fiducia. Né io né Di Maio, ovviamente.
Während Italiens Medien noch über Personalfragen spekulieren, brachte sich ausgerechnet einer selbst ins Spiel, dem gerichtlich gerade erst bestätigt wurde, dass er nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung wieder für politische Ämter in Frage kommt.
Und certo, Silvio Berlusconi, che ha...
Ein gewisser Silvio Berlusconi, der 9 Jahre Regierungserfahrung hat, ist wieder verfügbar. Und am Ende fehlen geeignete Leute, die vertrauenswürdig sind, verständig und ausgeglichen, die das Land auch auf internationaler Bühne vertreten können. Dass Silvio Berlusconi Italiens Regierungschef wird, gilt als ausgeschlossen. Ansonsten gibt es, Koalitionsvertrag hin oder her, noch viele Unbekannte. Anfang der Woche aber, so hoffen Beobachter, werden sich spätestens die Personalfragen klären. Im Laufe der Woche kann die neue Regierung möglicherweise vereidigt werden. Dann beginnt ein politisches Experiment mit ungewissem Ausgang und dessen Folgen für Italien, für Europa, sollte das Programm im Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt werden, noch nicht absehbar sind.
Die Massenproteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel sollen weitergehen. Das hat der Chef der Palästinenserorganisation Hamas, Ismail Haniya, angekündigt. Seit Wochen gibt es immer wieder Tote und Verletzte am Grenzzaun, weil Israel Scharfschützen auf die Protestierenden feuern lässt. International wächst die Kritik an diesem Vorgehen, das Israel als Mittel der Selbstverteidigung rechtfertigt. Für heute hat der türkische Präsident Erdogan Vertreter islamischer Staaten zusammengerufen, um über die Lage in Gaza und die Zukunft Jerusalems zu beraten. Aus Istanbul Informationen dazu von Christian Buttgereit.
Zulme lanet, kudüse destek. Verflucht sei das Leid, Unterstützung für Jerusalem. Unter diesem Motto waren bereits am frühen Nachmittag mehrere tausend Menschen auf den großen Demonstrationsplatz am Marmarameer geströmt. Viele hatten palästinensische Flaggen dabei. Erster Redner war der Parteivorsitzende der ultranationalistischen MAP, Devlet Bahçeli.
14. Mai insanlık tarihinin.
Der 14. Mai geht als Schande in die Geschichte der Menschheit ein. Der 14. Mai ist ein schwarzer Tag, an dem der Terrorstaat Israel noch einmal sein wahres Gesicht gezeigt hat.
Parallel dazu hatten sich in einem Hotel die Außenminister zahlreicher OIC-Staaten versammelt. Die Organisation aus 56 Mitgliedstaaten mit überwiegend muslimischer Bevölkerung hatte sich bereits im Dezember in Istanbul getroffen. Damals wurde die Entscheidung der USA, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, scharf kritisiert. Nun habe der Vollzug die Region in eine schwere Krise gestürzt, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu heute.
Durch den Umzug ihrer Botschaft nach Jerusalem haben die USA ein sehr provokatives Verhalten an den Tag gelegt. Israel wiederum fühlt sich durch diese rücksichtslose Haltung der USA ermutigt und massakriert kaltblütig unschuldige Palästinenser. Wir, die muslimische Gemeinschaft, müssen Israels Verbrechen an der Menschheit mit schärfster Kritik entgegentreten. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen, um zur Lösung der Palästina-Frage beizutragen.
Wie genau diese Verantwortung aussehen soll, darüber soll am Abend beraten werden, wenn die Staats- und Regierungschefs eingetroffen sind. Jedoch hat Çavuşoğlu bereits recht konkrete Vorstellungen von dem Abschlussdokument.
Wir streben eine Abschlusserklärung an, in der wir zum Ausdruck bringen, dass wir eine Änderung des Status dieser heiligen Stadt nicht zulassen werden. Dafür ist es wichtig, dass alle Teilnehmerländer solidarisch handeln und verhindern, dass andere Staaten dem Beispiel der USA folgen.
Ob sich das verhindern lässt, ist fraglich, denn wichtige Akteure wie Saudi-Arabien und Ägypten nehmen an dem OIC-Treffen nicht teil. Die Regierung in Ankara hatte bereits dem israelischen Botschafter und dem Generalkonsul nahegelegt, die Türkei zu verlassen, was diese inzwischen auch getan haben. Die türkische Israel-Politik ist aber nicht unumstritten. İhsan Eliacik vom türkischen Verband der antikapitalistischen Muslime wirft der Regierung vor, es bei Symbolpolitik zu belassen, anstatt wirkliche Konsequenzen zu ziehen.
Erdogan verteidigt islamische Werte nicht. Er nutzt sie aus. Er hat bislang keinen Vertrag mit Israel aufgekündigt. Da gibt es zum Beispiel den Vertrag über eine Erdgaspipeline oder die Panzermodernisierung. Doch was tut er? Statt sie zu kündigen, tut er das, was für gewöhnlich die Zivilgesellschaft oder die Opposition tut. Er veranstaltet Demonstrationen, auf denen er, wie eben jetzt, pathetische Reden hält. Dabei sollte er lieber zu Taten schreiten und Sanktionen verhängen.
Eine andere Kritik lautet, Erdogan gehe es gar nicht in erster Linie um die Palästinenser. Mit der Großdemonstration werbe er um Stimmen gläubiger Türken im Präsidentschafts- und Parlamentswahlkampf.
Irgendwann müsste doch eigentlich mal Schluss sein. Aber nein, der Dieselbetrug geht offenbar immer weiter. Jetzt hat das Kraftfahrbundesamt Porsche aufgefordert, weltweit rund 60.000 Autos zurückzurufen. Der Grund, mal wieder, illegale Abschalteinrichtungen mit dem bekannten Effekt. Gute Abgaswerte auf dem Prüfstand, schlechte Abgaswerte auf der Straße. Und der mutmaßliche Betrug wird aberkannt, ausgerechnet einen Tag, nachdem die EU entschieden hat, die Bundesrepublik zu verklagen, wegen zu schlechter Luft in den Städten. Zu den politischen Reaktionen auf den Rückruf beim Sportwagenhersteller Arna Meyer-Fünfinger.
Weltweit geht es um fast 60.000 Fahrzeuge, in denen unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt worden sind. Das teilte das Bundesverkehrsministerium BR-Recherche und dem Spiegel auf Anfrage mit. Zitat:
Aufgrund der eingebauten Abschalteinrichtungen kann es im Betrieb der Fahrzeuge zu erhöhten NOx-Emissionen kommen. Dem Hersteller wurde aufgegeben, die unzulässigen Abschalteinrichtungen aus den betroffenen Fahrzeugen nach der Freigabe des Maßnahmenpakets durch das KBA zu entfernen.
Alleine beim Macan soll es nach BR und Spiegel Informationen um 5 Abschalteinrichtungen gehen, die Porsche jetzt entfernen muss. Die Fachleute im Bundesverkehrsministerium und auch die Hausspitze sollen darüber sehr verärgert sein. Eine Interviewanfrage an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnte die Pressestelle allerdings ab. Dafür gibt es zahlreiche politische Reaktionen, die auch auf die Bundesregierung zielen. Vom grünen Politiker Cem Özdemir zum Beispiel, inzwischen Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Er kritisiert im SWR nach dem jetzt eingeleiteten Porsche-Rückruf die GroKo genauso wie die Autoindustrie.
Also es zeigt, dass die bisherige Politik, die einen tun so, als ob sie Grenzwerte einhalten und die anderen tun so, als ob sie kontrollieren, dass die zum Scheitern verurteilt ist. Das schadet den Arbeitsplätzen, schadet der Umwelt, es schadet aber vor allem auch der Automobilindustrie selber.
Die Kritik von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch geht in eine ähnliche Richtung. Statt Autokonzernen Druck zu machen, saubere Antriebsformen zu bauen, hat die Bundesregierung, wie alle ihre Vorgängerinnen seit Jahrzehnten, das behäbige Festhalten der deutschen Autoindustrie am Verbrennungsmotor durch Unterlassung geradezu befördert, so Bartsch via Twitter. Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte von der Universität Duisburg-Essen, wandte sich im BR fast schon flehentlich an Politik und Hersteller, sich in Sachen Hardware-Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge zu bewegen.
Die neuesten Rückrufaktionen von Porsche zeigen, dass wir beim Diesel eine Never-Ending-Story haben. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass auch die neuen Fahrzeuge, die auf die Straße kommen, ordentlich nachgerüstet werden. Und das geht nur mit Hardware. Deshalb muss die Politik endlich dafür sorgen, dass Hardware-Lösungen in den Markt kommen.
Allerdings gibt es diesbezüglich in der Großen Koalition keine Einigkeit. Während sich inzwischen auch in der SPD immer mehr Befürworter einer Hardware-Nachrüstung aus der Deckung wagen, sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Verkehrsminister nach wie vor skeptisch. Vielleicht sorgt die Tatsache, dass Porsche schon einmal auffällig geworden ist, jetzt langsam für ein Umdenken. Bereits im Juli vergangenen Jahres zum Beispiel hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ein zwischenzeitliches Zulassungsverbot für den Porsche Cayenne mit 3 Liter TDI-Motor verfügt, schon damals wegen einer unzulässigen Abschalttechnik.
Und das war's für heute im Echo des Tages. Ein schönes, langes Wochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.